Es ist mir eine besondere Freude, heute hier in Meseberg den spanischen Ministerpräsidenten, mein Freund Pedro Sánchez, zu begrüßen. Pedro Sánchez hat soeben am ersten Teil unserer Klausur teilgenommen. Dieser Teil war stark sicherheitspolitisch geprägt. Insbesondere haben wir miteinander über unsere nationale Sicherheitsstrategie diskutiert. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Herbst miteinander vereinbart, bis Ende dieses Jahres eine solche Strategie zu erarbeiten. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat dieser Prozess eine neue Dringlichkeit erfahren. Putin hat den Krieg nach Europa zurückgebracht. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir unsere nationale Sicherheit denken müssen. Gestern habe ich in Prag beschrieben, welche Konsequenzen sich aus der Zeitenwende für Europa und die Europäische Union ergeben. Die EU muss souveräner werden, weniger abhängig von anderen. Wir brauchen Einigkeit im Innern, Entschlossenheit nach außen. Und auch national müssen wir unsere Sicherheitsstrategie umfassender denken. Selbstverständlich sind der Schutz und die Sicherheit des eigenen Landes und der eigenen Bürgerinnen und Bürger immer die oberste Aufgabe der Regierung. Doch zur Sicherheit zählt noch viel mehr. Also beispielsweise eine sichere Versorgung mit Energie und Rohstoffen, der Erhalt unserer leistungsfähigen sozialen Marktwirtschaft, eine starke Bildung und Forschung, eine vielfältige und lebendige Demokratie. Wir nehmen klassische Sicherheitspolitik sehr ernst, betrachten sie aber nicht isoliert. Wir arbeiten deshalb an einem integrierten Ansatz für die deutsche Sicherheitspolitik, der alle Aspekte mit in den Blick nimmt. Hierzu haben sich die Ministerinnen und Minister gerade ausgetauscht, auch mit dem spanischen Ministerpräsidenten. Pedro Sánchez hat seine Erfahrung in Sachen nationaler Sicherheitsstrategie, aber auch seine Sicht auf zentrale sicherheitspolitische Herausforderungen sowie die Rolle Deutschlands in unserer Welt erläutert und mit uns diskutiert. Diese Debatte des Kabinetts ist ein Auftakt gewesen für die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Organisatorische und institutionelle Fragen diskutieren wir später. Mir hat die Debatte heute gezeigt, dass sich alle Mitglieder der Bundesregierung der Verantwortung außerordentlich bewusst sind, die mit der nationalen Sicherheitsstrategie verbunden ist. Zugleich ist mir erneut klar geworden, mit welcher Zuversicht und welchem Selbstvertrauen unser Land in die Zukunft schauen kann. Deutschland ist ein starkes Land, fest verwurzelt im transatlantischen Bündnis und in der Europäischen Union. Wir haben viele Freunde in der Welt und Spanien ist ein ganz besonderer Freund. Wir sind eine gefestigte Demokratie mit einer starken, engagierten und gut ausgebildeten Bevölkerung. Unsere soziale Marktwirtschaft ist leistungsstark, unser sozialer Ausgleich fair. Unsere Aufgabe ist, diese Stärken weiter zu fördern und sicherzustellen, dass unser Land auch für stürmische Zeiten gut gewappnet ist. Ich bin da zuversichtlich, dass das gelingt. Gleich schließt sich noch ein Gespräch mit Pedro im kleinen Kreis an. Dabei werden wir weitere bilaterale, europäische und internationale Themen besprechen. Ich freue mich über den Besuch und bin sehr dankbar dafür, dass du hierher gekommen bist.
Ja, vielen herzlichen Dank. Guten Tag. Ich möchte gerne gleich zu Anfang dem deutschen Bundeskanzler und auch den Mitgliedern des deutschen Kabinetts herzlich dafür danken, dass ich dazu einladen wurde, hier an dieser Kabinettssitzung teilzunehmen über die nationale Sicherheitsstrategie. Und ich möchte natürlich auch die wichtige Rolle von Bundeskanzler Scholz herausheben, die er bei dem europäischen Aufbauprozess spielt. Gestern hat er eine sehr wichtige Rede gehalten vor einer sehr wichtigen und historischen Universität in Prag und viele der Ideen, die er dort dargelegt hat, sind Ideen, mit denen ich vollkommen übereinstimme. Vielen herzlichen Dank, Olaf, für deine liebenswürdige Einladung an mich nach Meseberg. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ich hier darf und an dieser Debatte teilnehmen kann. Und ich nehme das als ein Symbol des guten Einverständnisses zwischen Deutschland und Spanien und natürlich auch die Übereinstimmung der Regierungen, ein Beweis für das Vertrauen, diese Einladung einer internen Kabinettssitzung für ein ausländisches Regierungschef darstellt. Wir haben die Debatte über die nationale Sicherheitsstrategie geführt, beziehungsweise wie Deutschland die nationale Sicherheitsstrategie entwickeln möchte. Wir haben eine sehr interessante Debatte Debatte gehabt und ich hoffe, dass das auch sehr fruchtbar sein wird in Bezug auf die Weiterentwicklung der strategischen Dokumente. Wir haben ja in Spanien bereits eine solche Debatte und eine solche Strategie bereits letzten Dezember erneuert über die ganzen Angelegenheiten. Wir haben festgestellt, dass das natürlich heute notwendiger ist denn je zufolge des Krieges. Wir haben darüber gesprochen, dass wir eine strukturelle Analyse durchgeführt haben über die Komplexität der Welt, wo wir leben, über die Risiken und Gefahren, welche Ziele wir uns setzen für die Zukunft, um ihrer Herr zu werden. In diesem Sinne ist das eine sehr weite Debatte und wir möchten natürlich auch viele Beteiligte dazu einladen, damit wir eine umfängliche Behandlung durchführen können. Und zufolge der russischen Aggressionskrieg gegen Ukraine ist das in unserer Gesellschaft, aber auch was die Gleichgewichte in Europa, der europäische Integrationsprozess und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Wachstum sind verheerend. Natürlich äußern sich in dem Preisanstieg und die Einschränkung der Energieversorgung. Es gibt natürlich Maßnahmen, die wir auf europäischer Ebene durchgeführt haben, auch was den ökologischen Übergang anbelangt und auch für Russland. Man muss natürlich auch an die Energiethemen denken. Das ist etwas, wo ich sehr dankbar bin, dass die deutsche Regierung und der Bundeskanzler natürlich eine geteilte Sicht, eine übereinstimmende Sicht der Dinge haben. Wir haben die aktuelle geopolitische Kapazität bestätigt. Ich glaube, dass wir gut zusammenarbeiten mit Bundeskanzler Scholz. Teilen wir natürlich auch die Bedeutung, die wir der Region von Lateinamerika und Karibik beimessen, die Region, die ich letzte Woche besucht habe. Und wir werden natürlich weiterhin diese Kapazitäten im geopolitischen für diese Region auch weiter verstärken. Und erlauben Sie mir bitte auch, dass ich die Bedeutsamkeit der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Spanien hervorhebe. Und es gibt hier zwei wichtige Termine dieses Jahr. Dieses Jahr am 5. und 6. Oktober gibt es den deutsch-spanischen Regierungsgipfel. Da wird Spanien als Gastgeber fungieren und das Königspaar von Spanien wird einen Staatsbesuch natürlich auch durchführen und die Frankfurter Buchmesse besuchen und das wird auch ein sehr erfreulicher Anlass sein. Ich glaube, dass unsere Beziehungen im Moment ausgezeichnet sind. Unsere Welt ist eine regelbasierte Ordnung, die jetzt durch Putins Invasionskrieg in der Ukraine in Frage gestellt wurde. Aber wir teilen auch eine europäistische Sichtweise und dass wir schützen die arbeitende Mittelklasse in unseren Unternehmen und wir möchten auch die Lasten dieses Krieges gerecht verteilen. Europa hat mit Einheit und mit Solidarität auf diesen Krieg geantwortet. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Deutschland und Spanien werden zusammenarbeiten. Wir wollen die Familien schützen. Wir wollen den Fortschritt Europas. Bei dieser Sitzung haben wir, glaube ich, auf jeden Fall einen weiteren herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft, Olaf, hier in Meseberg und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So, wir haben Zeit für jeweils zwei Fragen und als erstes kommt Carmen Vidal.
Meine Frage geht an beide Politiker. Es gibt ja ein gemeinsames Interesse von Portugal, Deutschland, Spanien für diese Gasleitung mit Katwijk. Wie denken Sie über diese Initiative und was denken Sie, wie die Europäische Union in Bezug auf Finanzierung handeln wird? Und was gibt es zu sagen über den Besuch in Algerien? Algerien. Vielen herzlichen Dank, Carmen, für diese Fragen. Als erstes möchte ich sagen, dass Spanien, das habe ich bereits Bundeskanzler Scholz mitgeteilt und auch den Kollegen seines Kabinetts, dass der erste offizielle Akt, den ich als Regierungschef gemacht habe, war ein Besuch in Lissabon, eine gemeinsame Sitzung, an der der damalige spanische Energiekommissar teilgenommen hat, Arias Cañete, Minister Costa und natürlich auch Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident. Und der Präsident Albey von der Europäischen Investitionsbank und meine Wenigkeit. Und wir haben damals schon von der Notwendigkeit gesprochen, zwei Verbindungen zu fördern, die Strom- und die Gasverbindungsleitungen. Das ist sehr wichtig vor dem Hintergrund auch der Bedeutsamkeit des grünen Wasserstoffs, worüber wir auch in Südamerika gesprochen haben. Und das hat bedeutet Bedeutsamkeit für die portugiesische Regierung, für die spanische. Und die Energieverbindung zwischen Spanien und dem europäischen Markt ist unter 3%, das heißt unterhalb dessen, was wir leisten könnten. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar an Bundeskanzler Scholz für seine Vision, dass wir diese Verbindungen beschleunigen. Aber wir wissen, dass wenn diese Verbindungen sich entsprechend im entsprechenden Rhythmus weiter entwickeln, im Sinne des Repower European Union, wie wir das diesen Sommer besprochen haben, dann gibt es noch weitere Möglichkeiten der Verbindung, nämlich die Verbindung der Iberischen Halbinsel mit Italien. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass es zahlreiche um dazu behilflich zu sein, dass die Länder, die jetzt sehr stark vom russischen Gas abhängen, nicht mehr diese Erpressung erliegen müssen. Das heißt, wir haben 30% der, also wir könnten 30% der Regasifizierung Europas abdecken. Wir können das entsprechend nicht nutzen. Wir haben hier diesen Flaschenhals und das ist es. Also wir müssen halt, wie gesagt, entweder über Frankreich oder Italien gehen. Spanien ist bereits zur Solidaritätsbekundung und unsere Freunde und Bruderländer wie Deutschland und andere sind Opfer einer völlig inakzeptablen Erpressung von Putin. Und was Algerien anbelangt, ja, ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ich nach Algerien reisen würde.
In der Tat, ich sollte auch kurz was sagen. Ich will noch mal gerne unterstreichen, dass ich es sehr unterstütze, dass wir eine solche Verbindung bekommen. Jetzt, wenn es darum geht, die Verbindung des Gasnetzes in Europa zu verbessern, aber langfristig, wenn es darum geht, Wasserstoff in Europa gemeinsam zu nutzen. Und da geht es um Importstrukturen für Wasserstoff, der anderswo in der Welt hergestellt wird und den wir brauchen werden, trotz aller eigenen Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff in unseren Ländern. Aber es wird eben auch darum gehen, dass wir die Möglichkeiten, die in Europa existieren, nutzen können. Und Spanien und Portugal werden Länder sein, die einen Überschuss produzieren können. Und es wäre für diese Länder wichtig, aber für uns alle auch, dass diese Produktionskapazitäten auch tatsächlich genutzt werden können. Wir lernen in der gegenwärtigen Krise, dass eins immer hilft, wenn wir uns möglichst miteinander verknüpfen, verbinden, vernetzen. Denn das trägt dazu bei, dass wir mehr Stabilität für unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen gewährleisten können. Und darum ist das die große Aufgabe, ein großes europäisches Netz zu schaffen. Das gilt für das Stromnetz, das gilt für das künftige Wasserstoffnetz, das gilt jetzt für das Gasnetz. Und wir helfen uns allen, wenn wir das tun.
Ja, buenos dias, guten Tag auch. Ich habe eine Frage an Sie beide. Spanien hat ja bereits eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne eingeführt. Welche Erfahrungen hat Ihr Land damit gemacht? Und kann das auch ein gutes Modell für Deutschland sein? Und Herr Bundeskanzler, an Sie die Frage, sind Sie angesichts der Lage, dass man ja ein drittes Entlastungspaket finanzieren muss und möglicherweise auch bei der Gasumlage ja noch Nachbesserungen braucht, nochmal bereit, über dieses Modell neu nachzudenken? Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also es handelt sich nicht darum, dass wir jemanden, einen Sektor stigmatisieren möchten. Spanien hat ja niemals irgendeinen Sektor. Natürlich entsprechend ja, ihre Wirkung zeigen werden. Das ist etwas, was dieser Eindruck, den die Bürger haben, dass die Lasten gerecht geteilt werden sollen, also die wirtschaftlichen Konsequenzen des Krieges von Putin in der Ukraine. Darum handelt es sich. Das ist ein Ziel, Also, das ist der Grund, warum wir diese Maßnahmen verabschiedet haben. Und wir werden entsprechend die Energieunternehmen besteuern und auch die Finanzunternehmen, denn die monetäre Politik hat natürlich auch. Gerechte Verteilung der Lasten, eine gerechte Steuerpolitik. Und hier kann ich nur sagen, dass es sich um Maßnahmen handelt, die eine weite Unterstützung der spanischen Bürgerschaft genießen, sei es, dass es Wähler von rechts oder von links sind. Und es handelt sich natürlich auch, dass die Politik der Umverteilung des Einkommens auch zugunsten der arbeitenden Mittelschicht handelt.
Wir sind gerade dabei, das dritte Entlastungspaket zu schnüren und da arbeiten wir sehr intensiv, sehr sorgfältig schon seit einiger Zeit dran. Das haben wir uns früh vorgenommen und deshalb auch die Prozesse gut organisiert und es finden ja sehr konstruktive, auch sehr vertrauliche Gespräche in der Regierung über diese Frage statt. Es wird jetzt berichtet, was völlig okay ist, darüber, was alles so für Vorschläge im politischen Raum existieren und für eine Demokratie und eine demokratische Koalition ist das auch richtig, dass die guten Ideen, die überall entwickelt werden, auch erörtert werden können. Aber für den Prozess, den die Regierung sich vorgenommen hat, gilt, dass wir das jetzt sehr ernsthaft, sehr intensiv und sehr vertraulich handhaben. Auch deshalb, weil wir schnell zu Ergebnissen kommen wollen und es ja doch eine Erfahrung ist, dass vertrauliche Meinungsbildungsprozesse mehr Effizienz haben und auch mehr Geschwindigkeit. Das findet gerade statt. Wir werden also sehr bald unsere entsprechenden Vorschläge vorlegen und die werden sich zuallererst mal an den Bedürfnissen orientieren, die wir für Entlastungsmaßnahmen sehen bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Unternehmen. Wir wollen ja, dass die Unternehmen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass alle Bürgerinnen und Bürger gut durch diese Zeit kommen und das werden wir auch tun. Dann gibt es einen weiteren Strang, der jetzt gar nichts unmittelbar mit den Entlastungsmaßnahmen zu tun hat, aber auch Wirkung hat für die Situation, in der wir uns befinden. Das ist der Strang der Maßnahmen, die wir im Hinblick auf unsere Energiesicherheit und auf die Preisbildung getroffen haben und treffen werden. Sie wissen, dass wir sehr schnell, sehr zügig und mit großem Tempo sehr weitreichende Entscheidungen getroffen haben, deren Ergebnis ist, dass man mit aller Vorsicht sagen kann, dass wir wohl das Notwendige auf den Weg gebracht haben und auch noch weiter auf den Weg bringen können, um durch diesen Winter und auch durch den nächsten Winter zu kommen. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man nochmal zurückblickt, mit welcher Sorge über diese Situation diskutiert worden ist. Ich will das nur an den Speichern festmachen. Wer hätte vor einiger Zeit gedacht, dass die so gefüllt sind, wie sie jetzt sind? Wer hätte vor einiger Zeit gedacht, dass in Deutschland es möglich ist, innerhalb von weniger als einem Jahr Verbindung an die norddeutschen Küsten zu bauen und dort Terminals in Betrieb zu nehmen, die schon in diesem Winter die Versorgung mit Gas verbessern werden. Neben all der Unterstützung, die wir übrigens bekommen von unseren traditionellen Importeuren aus Norwegen, aus den Niederlanden, aber auch den Importkapazitäten, die über die westeuropäischen Häfen existieren. Da sind die Möglichkeiten über Großbritannien, die mit der Pipeline mit dem Kontinent verbunden sind. Da sind die in den Niederlanden, in Belgien. In Frankreich. Und es wird auch Import von Gas aus Frankreich geben. Auch das ist etwas, woran wir gearbeitet haben. Also kann man nicht sagen, wir sind durch, aber man kann sagen, wir gucken mit sehr viel größerer Entspannung auf die Situation und haben deshalb ja auch gesagt, dass wir alle Möglichkeiten sehen, dass wir von dem, was eingespeichert ist, im Winter auch was wieder ausspeichern müssen, also können. Auch um sicherzustellen, dass die Preise nicht durch die Decke gehen. Denn wir haben ja eingespeichert, um im Winter das nutzen zu können. Aber das ist das Ergebnis unserer Vorbereitung. Und wir sind auch fest davon überzeugt, dass die Preisbildung, die gegenwärtig an den Strombörsen stattfinden, nicht die wirkliche Lage wiedergeben. Klar ist für uns auch, dass wir, nachdem wir jetzt die große Supply-Frage, die Frage, was kriegen wir verfügbar gemacht an Energieproduktion, an Fähigkeiten, die wir haben, sowohl was jetzt Kohle, Öl, Strom, Gas und weiteres betrifft, als auch insgesamt die Stromproduktion, dass wir jetzt die Frage auch mit in den Blick nehmen, wie verhindern wir, dass es dort übertriebene Preisbildung gibt, denn die machen ja keinen Sinn und die sind auch nicht gerechtfertigt. Das ist die Botschaft, die ich hier auch senden will. Und insgesamt muss das Paket, das wir dann schnüren, sowohl unter den beiden ersten Gesichtspunkten als auch unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit gut ausgewogen sein. Und das ist, woran wir eben arbeiten.
Es tut mir leid, mit Blick auf die Uhr, wir sind schon relativ im Zeitplan hinten dran, müsste es bei diesen zwei Fragen, die jeweils zwei weitere Fragen beinhaltet haben, für diesen Moment bleiben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.